Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht's um ein Thema, das die Welt verändert hat. Und zwar buchstäblich mit einem Knall.
Feuerwaffen. Genauer gesagt, die Evolution der Zündvorrichtungen vom Mittelalter bis in die Neuzeit. Und das ist wirklich faszinierend, weil, wie soll ich sagen, das war nicht einfach nur eine neue Waffe. Das war eine komplette Umwälzung.
Du meinst, weil es die Ritterzeit beendet hat?
Unter anderem, ja. Stell dir vor, Mitte des 15. Jahrhunderts tauchen die ersten mechanischen Lundenschlösser auf, die sogenannte Serpentine. Und plötzlich bot selbst ein guter Plattenharnisch keinen sicheren Schutz mehr. Frühe Handfeuerwaffen konnten auf kurze Distanz dünnere Rüstungsteile durchschlagen, je nach Trefferwinkel und Material.
Das ist krass. Da konnte der beste Plattenharnisch nicht mehr viel ausrichten.
Und es war nicht nur die physische Wirkung. Schon Roger Bacon hat im 13. Jahrhundert beschrieben, welchen Schrecken allein der Krach und die Lichtblitze auslösen. Denk an ein mittelalterliches Schlachtfeld und dann plötzlich dieses Donnern, der Rauch, der Schwefelgestank.
Das muss für Soldaten, die nur Schwerter und Armbrüste kannten, wie Hexenwerk gewirkt haben. Psychologische Kriegsführung, bevor es den Begriff überhaupt gab.
Und es veränderte alles. Nicht nur die Schlachten selbst, auch die Burgen. Vor allem die schwere Artillerie machte die hohen, schlanken Mauern des klassischen Mittelalters verwundbar. Man musste niedriger bauen, dicker, mit Bastionen, komplett umdenken.
Okay, aber wie funktionierte das technisch? Ich meine, vom ersten Knall bis zu den Gewehren, die wir aus den napoleonischen Kriegen kennen, da liegen ja Jahrhunderte dazwischen.
Genau, und da kommen die drei großen Zündsysteme ins Spiel. Wir haben das Lundenschloss, dann das Steinschloss
und dann das Perkussionsschloss.
Jemand hat sich vorbereitet.
Naja, für uns im Reenactment ist das elementar. Je nachdem, welche Epoche du darstellst, brauchst du das passende System. So ganz grob. 30-jähriger Krieg, hauptsächlich Lundenschloss. Napoleonische Kriege, Steinschloss war Standard. Amerikanischer Bürgerkrieg, da dominierte Perkussion.
Und jedes System war eine echte Innovation. Das Lundenschloss, also diese glimmende Lunte, die mechanisch in die Pulverpfanne gesenkt wird, das war der erste Schritt. Vorher musste man die Lunte noch von Hand ans Pulver führen.
Was bedeutete, du hattest nur eine Hand fürs Gewehr. Zielen war quasi Glückssache.
Oder du brauchtest einen zweiten Mann, der die Lunte hielt. Das Lundenschloss war also ein echter Gamechanger. Endlich konnte ein Schütze alleine vernünftig zielen.
Aber Lunten haben ihre Tücken, oder?
Genau. Die glühende Lunte verrät dich nachts, sie geht bei Regen aus, das Pulver kann aus der Pfanne wehen. Das Steinschloss löste viele dieser Probleme. Ein Feuerstein schlägt Funken, kein Glimmen mehr, keine verräterische Lunte.
Und das Perkussionsschloss ging noch weiter. Da braucht's nur noch ein kleines Zündhütchen. Weniger Rauch, schnellere Zündung, zuverlässiger bei jedem Wetter.
Du kennst dich wirklich aus.
Muss ich ja. Wenn du auf einem Event stehst und jemand fragt, warum dein Gewehr anders funktioniert als das vom Nachbarn, da willst du eine Antwort haben.
Und genau das macht dieses Thema so spannend. Es ist nicht nur Technikgeschichte. Es ist auch Kulturgeschichte. Die Feuerwaffen haben das Rittertum beendet, Burgenbau revolutioniert, ganze Gesellschaftsstrukturen umgeworfen.
Büchsenmeister wurden plötzlich wichtiger als Ritter. Spezialisierung statt Adel.
Präzise. Und für alle, die sich für diese Epoche interessieren, sei es als Reenactor, Sammler oder einfach Geschichtsfan, ist das Verständnis dieser Entwicklung unverzichtbar.
Also, worauf warten wir? Fangen wir mit dem Lundenschloss an?
Genau das machen wir. Und ich verspreche, es wird knallen.
Also, das Lundenschloss. Der Name ist ja schon genial. Der Hebel, der die Lunte hält, heißt Serpentine. Oder auf Deutsch, die Schlange.
Weil sie sich krümmt wie eine Schlange?
Und zubeißt. Wenn du am Abzug ziehst, senkt sich die Serpentine nach unten und drückt die glimmende Lunte in die Pulverpfanne. Das Pulver entzündet sich, die Flamme schießt durchs Zündloch und bumm, die Hauptladung im Lauf geht hoch.
Eine simple Mechanik mit enormer Wirkung. Das hat die Rolle des Schützen ja komplett verändert.
Genau, denn plötzlich war Zielen nicht mehr nur Glückssache. Man hatte die Kontrolle über die Waffe und den Moment des Schusses.
Und das alles als Einzelperson.
Das muss man sich mal überlegen. Bei frühen, schweren Hakenbüchsen brauchte man teils 2 Mann pro Schuss. Mit dem Lundenschloss hatte der Schütze plötzlich beide Hände frei. Er konnte das Gewehr stabilisieren, anlegen, zielen.
Das war ein echter Effizienzsprung. Plötzlich brauchtest du nur noch halb so viele Leute für die gleiche Feuerkraft.
Aber, und jetzt kommen die Schattenseiten, das Lundenschloss hatte massive Nachteile. Die Lunte selbst war aus gedrehten Hanf- oder Leinenfasern, getränkt in eine Art, Salpetermischung, damit sie gleichmäßig glimmt.
Und die musste ständig brennen, die ganze Zeit. Ob du gerade schießt oder nicht.
Ein Musketier brauchte wohl mehrere Meter Lunte pro Tag, je nach Einsatz. Und das Zeug musste regelmäßig nachjustiert werden, damit es nicht zu weit abbrennt oder ausgeht. Überleg mal. Du stehst in einer Schlachtreihe und alle paar Minuten musst du an deiner Lunte rumfriemeln.
Und was passierte, wenn's regnete?
Das war der Albtraum. Die Lunte war extrem feuchtigkeits...
empfindlich. Und das Pulver in der Pfanne erst recht.
Bei Regen, Nebel, hoher Luftfeuchtigkeit, da konnte dein Gewehr zum teuren Knüppel werden. Und wenn der Wind blies, konnte er das Pulver aus der offenen Pfanne wehen. Einfach weg.
Oh, und dann die Sache mit den Nachtaktionen.
Was meinst du?
Na, die glimmende Lunte, die leuchtet im Dunkeln. Hunderte Soldaten mit glühenden Lunten. Das sieht der Feind aus Kilometern Entfernung. Jeder Überraschungsangriff war damit praktisch unmöglich.
Da verstehst du, warum später das Steinschloss entwickelt wurde. Aber trotz allem, das Lundenschloss hat sich erstaunlich lange gehalten.
Bis ins späte 17. Jahrhundert, vereinzelt sogar noch Anfang des 18. Ab 1704 war dann das Steinschloss überall Standard. Aber davor... in den livländischen Kriegen war das Lundenschloss allgegenwärtig. Die Schlacht an der Ulla 1564, die Belagerung von Pskow 1581, 82.
Und im Dreißigjährigen Krieg natürlich. 1618 bis 1648. 30 Jahre Gemetzel. Und die Musketiere mit ihren Lundenschlössern mittendrin.
Auch im Englischen Bürgerkrieg. 1642 bis 1649 kämpften Royalisten gegen Parlamentarier und beide Seiten setzten massiv auf Lundenschloss-Musketen.
Das sind fast 300 Jahre Einsatzzeit, trotz aller Nachteile.
Weil es funktionierte. Nicht perfekt, aber zuverlässig genug. Und vor allem einfach. Ein Lundenschloss kannst du im Feld reparieren, mit simplem Werkzeug.
Und vergiss nicht den Geruch. Hunderte brennende Lunden, der Schwefel, der Salpeter. Das Schlachtfeld muss gestunken haben wie die Hölle.
Kombiniert mit dem Pulverrauch der Schüsse. Nach einer Salve konntest du kaum mehr sehen, geschweige denn atmen.
Konnten die Soldaten denn überhaupt noch zielen nach der ersten Runde?
Oft nicht wirklich. Deswegen wurde in Formationen geschossen, Salvenfeuer. Die Masse macht's, nicht die Präzision. Erste Reihe feuert, geht nach hinten zum Nachladen, zweite Reihe vor und so weiter.
Fast wie eine Maschine. Laden, zielen, sofern man was sah, feuern, zurück. Und das alles mit einer glimmenden Lunte zwischen den Fingern.
Das waren harte Kerle. Und die Waffe, die sie trugen, war trotz aller Macken ein echtes Stück Ingenieurskunst für ihre Zeit.
Die Schlange hat also ordentlich zugebissen. Aber irgendwann war klar, da geht noch mehr.
Jetzt kommen wir zum Steinschloss. Das war wirklich der nächste große Schritt. Anfang des 17. Jahrhunderts entwickelt, um die ganzen Probleme des Lundenschlosses zu lösen.
Keine glühende Lunte mehr? Keine nassen Probleme?
Genau darum ging's. Und der Name, der dabei immer fällt, ist Marin Le Bourgeois, ein französischer Waffenschmied aus Lisieux. Der hat sein System kurz nach 1610 im französischen König Ludwig XIII. Vorgestellt und...
Moment, war der wirklich der Erfinder? Oder hat der eher was weiterentwickelt?
Gute Frage. Und historisch betrachtet, ja, es gab Vorläufer. Das Radschloss zum Beispiel, wo ein gezahntes Rad gegen Feuerstein rieb, ähnlich wie bei einem Feuerzeug. Und frühere Experimente mit Feuerstein und Stahl. Aber die waren alle nicht praktikabel genug.
Also hat Le Bourgeois das System perfektioniert, nicht erfunden.
Man könnte sagen, er hat das erste funktionierende Steinschloss gebaut. Seine Innovation war unter anderem die Halbspannposition, eine Sicherung, mit der du die Waffe laden konntest, ohne dass sie versehentlich losging.
Das klingt nach einem Detail, aber im Feld lebenswichtig.
Richtig. Und dann die Technik selbst. Du spannst einen Federmechanismus. Beim Abzug schlägt der Hahn mit dem eingespannten Feuerstein auf die Batterie. Das ist diese Metallklappe, die gleichzeitig die Pulverpfanne abdeckt.
Und durch den Schlag
öffnet sich die Pfanne und es sprühen Funken. Die entzünden das Zündkraut, eine Stichflamme schießt durchs Zündloch und bung, Treibladung gezündet.
Das ist elegant. Ein Schlag, zwei Funktionen.
Und der entscheidende Vorteil, die Pfanne ist abgedeckt bis zum Schuss. Kein Regen, kein Wind, der das Pulver wegbläst. Das Steinschloss war wetterfest, naja, deutlich wetterfester als alles davor.
Das erklärt, warum das System so erfolgreich war. Entwickelt Anfang des 17. Jahrhunderts, aber das Lundenschloss blieb noch fast 100 Jahre im Einsatz. Erst um 1700 wurde es wirklich Standard. Die berühmte Brown Bess kam 1722. Und dann noch rund 150 Jahre im Einsatz.
Napoleonische Kriege, alles Steinschloss. Das System hat sich bewährt.
Und wie sah so ein typisches Steinschlossgewehr aus? Gab's da Unterschiede?
Jede Menge. Ein gutes Beispiel ist das Nothartgewehr M1801. Das war zwar bei Jena und Auerstedt 1806 schon eingeführt, aber nur etwa 20.000 Stück waren im Umlauf, fast nur bei der Garde. Die meisten Truppen kämpften noch mit dem alten M1780/87. Trotzdem, das M1801 war ein echter Fortschritt.
Inwiefern?
1 Kilo leichter als der Vorgänger, runter von 18,5 auf 15 mm Kaliber, kürzerer Lauf und erstmals bei preußischen Infanteriegewehren ein echtes Visier mit Kimme und Korn.
Ein Visier? Die haben vorher ohne gezielt?
Vorher hat man über den Lauf gepeilt, grob in die Richtung gehalten und gehofft. Mit dem Nothartgewehr konntest du tatsächlich zielen. Das klingt selbstverständlich, aber für die Zeit war das revolutionär.
Das verändert die ganze Taktik. Präzision statt Masse.
Wobei Salvenfeuer immer noch dominierte. Aber ja, ein trainierter Schütze konnte jetzt auf 100 Meter was treffen. Und das geringere Gewicht machte auf langen Märschen den Unterschied.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden?
dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Und das System hielt sich bis wann?
Bis etwa Mitte des 19. Jahrhunderts in verschiedenen Formen. Dann löste das Perkussionsschloss es ab. Aber dazu kommen wir noch.
Das Steinschloss war also über 200 Jahre Standard. Wahnsinn, wenn man bedenkt, wie schnell sich Technik heute entwickelt.
Das zeigt, wie gut das System war. Einfach, robust, reparierbar im Feld. Der Feuerstein musste alle paar Dutzend Schuss gewechselt werden, aber das war's. Kein Wunder, dass Armeen weltweit darauf setzten.
Von Le Bourgeois Werkstatt 1610 bis zu den Schlachtfeldern von Waterloo. Das ist schon beeindruckend.
Das Steinschloss war also ein riesiger Fortschritt. Aber es hatte immer noch ein Problem. Zumindest für eine bestimmte Gruppe von Leuten.
Die Jäger?
Die Jäger. Denn beim Steinschloss hast du im Moment des Abfeuerns einen Blitz und eine Rauchwolke. Bevor die Kugel das Rohr verlässt, hat das Wild schon reagiert.
Und genau da kommt eine der, ungewöhnlichsten Figuren der Waffengeschichte ins Spiel. Alexander Forsyth, ein schottischer Pfarrer.
Ein Pfarrer?
Ein Pfarrer aus Belhelvie in Aberdeenshire. Der Mann hielt Predigten am Sonntag und jagte leidenschaftlich unter der Woche. Und er war es leid, dass ihm die Enten immer davonflogen, bevor seine Kugel ankam.
Die Motivation ist nachvollziehbar, aber ein Geistlicher als Waffenentwickler?
Forsyth war auch Chemiker. Er experimentierte mit verschiedenen Substanzen und entdeckte, dass bestimmte Verbindungen, Kneikquecksilber zum Beispiel, beim Schlag explodieren. Kein Funke nötig, kein Blitz an der Pfanne. Der Schuss erzeugt natürlich noch Rauch, aber die Vorwarnung für das Wild war weg.
Und daraus wurde das Perkussionshütchen?
Forsyth legte die Grundlage. Das eigentliche Hütchen, wie wir es kennen, haben dann andere perfektioniert. Aber das Prinzip? Ein kleines Metallhütchen, gefüllt mit schlagempfindlicher Anzündladung. Du setzt es auf einen Pisten, der Hahn schlägt drauf, die Ladung explodiert und entzündet direkt die Treibladung im Lauf. Keine Pfanne mehr, kein Zündkraut, keine offene Flamme.
Das ist eleganter als alles davor. Und schneller.
Die Zündverzögerung war minimal. Das Wild hatte keine Chance mehr zu reagieren. Forsyth hatte sein Problem gelöst. Und nebenbei die Waffentechnik revolutioniert.
Was dann natürlich auch die Militärs interessierte. Denn die Vorteile galten ja nicht nur für die Jagd. Weniger Verzögerung, weniger wetterabhängig.
Und die Waffen wurden in einigen der blutigsten Konflikte des 19. Jahrhunderts eingesetzt. Im Preußisch-Dänischen Krieg von 1848 bis
1851. Und dann natürlich der Amerikanische Bürgerkrieg 1861 bis 1865. Da war das Perkussionsschloss die dominierende Technologie.
Die Lorenz-Muskete von 1854 zum Beispiel, ein österreichisches Modell, das massenhaft im amerikanischen Bürgerkrieg eingesetzt wurde. Oder die amerikanische Springfield M1816, ursprünglich als Steinschloss, später massenhaft auf Perkussion umgerüstet.
Umgerüstet? Das ging?
Bei vielen Modellen ja. Man musste den Zündmechanismus austauschen, aber der Rest der Waffe blieb gleich. Das war einer der Vorteile. Man konnte bestehende Arsenale modernisieren.
Also keine komplette Neuanschaffung nötig.
Die italienischen Einigungskriege 1859 und 1866 wurden größtenteils mit Perkussionswaffen geführt. Garibaldis Rothemden, die österreichischen Truppen, alle mit diesem System.
Aber auch das Perkussionsschloss wurde irgendwann abgelöst.
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts kam das Zündnadelgewehr auf. Da war die Zündladung direkt in der Patrone integriert. Der nächste logische Schritt. Aber das Perkussionsprinzip, das lebt weiter.
Inwiefern?
Na, schau dir moderne Patronen an. Die Zündhütchen in heutigen Patronen funktionieren nach dem gleichen Prinzip, das Foresight entwickelt hat. Schlagempfindliche Ladung, die die Hauptladung zündet. Der schottische Pfarrer hat den Grundstein gelegt für alles, was danach kam.
Von frustrierten Entenjagden zur modernen Ballistik. Das ist schon eine Geschichte.
Manchmal sind es die unerwarteten Leute, die die größten Sprünge machen. Ein Pfarrer, der seine Enten treffen wollte und dabei die Kriegsführung veränderte.
Wenn man jetzt mal einen Schritt zurücktritt und das Ganze betrachtet, 400 Jahre Entwicklung. Von der glimmenden Lunte bis zum Perkussionshütchen.
Drei Systeme. Jedes eine Antwort auf die Schwächen des Vorgängers. Die Lunte war praktisch, aber verriet dich nachts. Das Steinschloss war wetterfest, aber der Funkenblitz warnte das Wild. Und das Perkussionsschloss
löste beide Probleme. Keine Lunte mehr, kein Pfannenblitz. Natürlich gibt's Mündungsfeuer beim Schuss, aber das kommt mit dem Knall.
Was mich dabei immer wieder fasziniert, das sind keine abstrakten Erfindungen. Das waren Lösungen für echte Probleme von echten Menschen.
Der Musketier im Dreißigjährigen Krieg, der seine Lunte bei Regen schützen musste. Der Jäger, der frustriert war, weil seine Enten wegflogen. Ein französischer Waffenschmied, ein schottischer Pfarrer. Menschen, die nicht zufrieden waren mit dem, was es gab.
Und genau das macht Living History so besonders. Wenn du heute eine Steinschlossmuskete in der Hand hältst, eine gute Replik, originalgetreu nachgebaut, dann verstehst du plötzlich, warum die Mechanik so konstruiert wurde. Du spürst das Gewicht, hörst das Klicken des Hahns, siehst die Funken.
Das ist etwas, das kein Buch vermitteln kann. Dieses haptische Verstehen würde ich es nennen. Geschichte zum Anfassen.
Wobei man natürlich sagen muss, bei funktionsfähigen Repliken braucht es
Verantwortung, auf jeden Fall. Das sind keine Spielzeuge. Auch wenn sie historische Nachbauten sind, funktionieren sie nach denselben Prinzipien wie die Originale.
Wer sich damit beschäftigt, sollte sich auskennen. Mit der Technik, mit den Sicherheitsregeln, mit der Geschichte dahinter. Das gehört zusammen.
Und das ist auch das Schöne daran. Man lernt nie aus. Jedes Gewehr hat seine Geschichte, jede Schlacht ihren Kontext, jede Entwicklung ihre Vorgeschichte.
Und das ist es ja, was dieses Hobby so faszinierend macht. Man kann diese Reise selbst nachvollziehen.
Für alle, die jetzt Lust bekommen haben, tiefer einzusteigen, auf battlemerchant.com findet ihr nicht nur Repliken und Ausrüstung, sondern auch im Blog noch viele weitere Themen rund um Geschichte und Living History.
Vom Wikingerschwert bis zur napoleonischen Muskete. Da gibt's einiges zu entdecken.
Und damit sind wir am Ende unserer Reise durch die Evolution der Zündvorrichtungen. Ich hoffe, es hat euch genauso fasziniert wie uns.
Bis zum nächsten Mal und denkt dran, Geschichte ist nicht nur etwas, das man liest. Geschichte kann man erleben.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.